Hallo und herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Heute haben wir Montag, den 15.06.2026. Hallo Gordon.
Hallo Armin. Wie lang ist es her gewesen? Ich freue mich richtig, dass wir jetzt uns hier wieder zusammengefunden haben und endlich wieder eine neue Folge aufnehmen können. Ich habe wirklich echt drauf hingefiebert.
Dito, das kann ich nur so wiedergeben. Es ist wirklich lange her. Ich glaube, so Anfang des Jahres haben wir unsere letzte so klassische Folge aufgezeichnet. Das ist schon fast ein halbes Jahr her. Und weil das schon so lange her ist, möchten wir die Gelegenheit mal nutzen, um uns mal wieder vorzustellen für neue Hörer oder für die, die vielleicht vergessen haben, wer wir eigentlich sind. Mir gegenüber sitzt Dr. Gordon Fink.
Ja, oder du darfst Gordon zu mir sagen, alle anderen dürfen auch Gordon zu mir sagen. Ich mag ja flache Hierarchien, das ist ja an der einen oder anderen Stelle auch schon mal Thema gewesen. Und ich bin Oberarzt für Kinderanästhesie und Kinderintensivmedizin am Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult in Hannover in der Abteilung bei Professor Christoph Eich, jetzt seit ungefähr 2 Jahren. Vorher war ich im Klinikum im Friedrichshain in Berlin, schöne Grüße dahin. Und außerdem bin ich leidenschaftlicher Notarzt, unter anderem zurzeit bei der Berufsfeuerwehr Hannover. Aber diesen Podcast würde es überhaupt nicht ohne Armin geben, denn Armin hat die Idee gehabt und hat mich über eine längere Zeit davon überzeugt, dass es gut ist, sowas zu machen. Kennengelernt haben wir uns im Klinikum in Friedrichshain in Berlin, da haben wir beide eine Zeit lang zusammen gearbeitet, aber auch du bist nicht mehr dort. Wo bist du angekommen, Armin?
Ich komme aus dem hohen Norden, aus Kiel, und ich bin Facharzt für Anästhesiologie und auch Intensivmediziner, leidenschaftlicher Hobby Kinderanästhesist und auch Notfallmediziner, leitender Notarzt, und ich arbeite auch gerne an meinem Uniklinikum. Ja, und das ist schon lustig, dass du das Friedrichshainer Klinikum so erwähnst, denn das hat schon nachhaltige Effekte sowohl für dich natürlich gehabt, ja, als absolut. Auch für mich. Also das, ich denke auch noch heute, obwohl das schon mehr als 8 Jahre her ist, dass ich da gearbeitet habe, an dieses Klinikum zurück.
Ich war letzte Woche dort. Habe ich dir das erzählt?
Nee.
Nee, ich war in der Nähe von Berlin und hatte einen freien Abend und es hat mich irgendwie gepackt. Und ich bin reingefahren nach Berlin und habe in der Tiefgarage vom Klinikum geparkt und musste einfach mal durch die Heiligen Hallen wandeln und an der Kita vorbei, wo meine Kinder beide den Start ins Berufsleben gemacht haben. Und bin auch durch meinen alten Kiez gewandelt. Ich war so richtig schön
nostalgisch, ja.
Nostalgisch. Und kennst du noch Christoph Rosenthal?
Ja, klar. Das war ein sehr beeindruckender Oberarzt. Als er da angefangen hat, als Oberarzt in dem Klinikum, da war ich ja noch da. Und er kam so von der Charité und er war der Oberarzt aus der Charité. Und dann hat er auch immer so kluge Sachen gesagt. Ich fand ihn so toll.
Der wusste auch immer so viel.
Der wusste
immer
alles.
Ja. Ja. Und ich bin die Straße runter, in der er auch wohnt. Und ich gehe an seinem Haus vorbei. In dem Moment geht die Tür auf und er schiebt sein Lastenfahrrad auf die Straße. Und wir laufen uns direkt in die Arme. Ja, das war total toll. Und und das war das Highlight meines Tages. Und warum erzähle ich das? Ich gehe davon aus, dass es überhaupt keinen interessiert, aber eigentlich wollte ich nur noch mal zum Ausdruck bringen, was das Klinikum in Friedrichshain für mich bedeutet hat und auch für Armin bedeutet hat. Es war wirklich eine ganz tolle, intensive Zeit.
Ja, jetzt hat Christian von Heimann, der Chefarzt der Anästhesiologie, bestimmt 5 Bewerbungen mehr bei sich im Postfach und wir kriegen nichts dafür.
In Kiel hast du ja auch einen anderen Aufgabenbereich. Du machst jetzt ja nicht mehr primär Kinderanästhesie, sondern du bist im Moment, in meiner Wahrnehmung, der Forscher schlechthin. Du habilitierst dich gerade. Ist auch wunderbar zu sehen, was für eine Entwicklung du da durchgemacht hast und wie du den Fokus veränderst von dem klinischen Blick hin zu die Dinge aus wissenschaftlichen Perspektiven zu sehen und zu betrachten und auch so zu argumentieren. Ich finde, wir ergänzen uns damit richtig gut und ich kann spoilern, auch das kommt dieser Folge, die wir schon aufgezählt haben, sehr zugute.
Ja, schön, dass du das sagst. Oder finde ich, du kannst dich auch wirklich gut beurteilen, denn du kennst mich ja schon seit Beginn der Forschungszeit und du warst auch mitunter ausschlaggebend, dass ich mich auch zur Wissenschaft bekannt habe.
Ja, verrückt.
Du hast dann so gesagt, ja, jetzt mach doch mal und so. Und ich weiß, es gab eine Folge, da habe ich das dann so gesagt, ja gut, jetzt mache ich halt eine Habilitation oder irgendwie sowas. Und dann sagtest du, ha, ich wusste es irgendwie so. Und
ja,
daran erinnere ich mich sehr gut noch. Ich weiß nicht, in welcher Folge das war, aber das war so auch ein wichtiger Moment tatsächlich. Einfach das so auszusprechen, das tut schon gut, ja.
Ja,
ja. Ja, das ist aber auch der Grund, warum wir vielleicht in letzter Zeit ein bisschen auf Sparflamme unsere Folgen veröffentlicht haben, weil gerade bei mir es zeitlich sehr begrenzt war Und deshalb an dieser Stelle auch danke an dich, Gordon, dass du viele Sachen in Bezug auf unseren Podcast übernommen hast.
Das Ach sind so, ist Sachen, das in einer guten Ehe. Man hält sich gegenseitig den Rücken frei. Ne?
Ja, schön, dass du das so vergleichst. Also, aber das, da hast du recht. Manchmal haben wir eher ähnliche Zustände zwischen uns. Das stimmt schon. Aber es ist, ich weiß es wirklich zu schätzen. Und auch so für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Also dieser Podcast ist halt so vielschichtig. Ne? Es ist halt mehr als nur dieses Aufnehmen. Es ist halt dieses ganze Organisieren, das Zusammenschneiden, dann Zusammentragen, Informationen, alles zusammenbringen. Das erfordert viel logistische Arbeit und da ist Gordon richtig gut drin, muss man sagen. Er kann richtig gut organisieren.
Na, danke. Witzig, genau das gleiche hat meine Frau neulich auch gesagt.
Ich sag doch, wir sind ähnlich. Apropos Ehe, du wolltest mir was erzählen.
Ja, wirklich, das passt jetzt auch hier rein. Ich habe neulich etwas richtig Schönes erlebt. Ich hatte einen ganz intensiven Notarztdienst bei der Feuerwehr Hannover. Und wirklich, also von den Einsätzen her, wir hatten eine erfolgreiche Reanimation von einem jungen Mann, der auf dem Weg schon fast wieder wach geworden ist. Das war fantastisch. Dann hatten wir einen Intensivtransport von einer älteren Dame mit einem Aortenaneurysma im Bulbusbereich aktiv blutend. Und ich war heilfroh, als ich sie lebend in der Headchirurgie in der Hochschule abgegeben habe. Und ich habe an dem Tag einer Braut gratuliert. Denn ein Kollege aus der Wachabteilung, mit der ich gerade unterwegs war, der hat geheiratet. Und wie das natürlich in Rettungsdiensten, so ist es auch bei der Feuerwehr, Tradition ist, kommt die ganze Wachabteilung dann mit allen Fahrzeugen zum Rathaus, stellt sich dort auf und begrüßt das frisch gebackene Brautpaar. Da müssen die ein paar Spiele machen und so. Naja, und dann haben wir uns angestellt zum Gratulieren. Und als ich dann dran war, hat er mich so in den Arm genommen und meint, Gordon, weißt du was, gestern Abend habe ich deinen Podcast gehört, um runterzukommen. Und ich fand das so lustig. Das ist ja fast noch besser, als uns im Kreissaal zu hören bei der Geburt, dass man als Bräutigam am Abend vor seiner Hochzeit den Kinder-Anästhetalk hört, um runterzukommen. Die hätten so beruhigende Stimmen. Und ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder nicht, aber ich habe es erst einmal so verstanden.
Wir sind einfach ein Podcast der Anästhesie, einfach zum Einschlafen. Toll. Ja.
So, also das kommt gleich auf die Kuriositätenliste, wo man uns und wann man uns hört.
Schöne Geschichte auf jeden Fall. Waren dann noch alle Fahrzeuge mit Blaulicht da vor dem Rathaus oder hatten
ja,
die?
Ja, na klar.
Ja, okay. Das ganze Programm, verstehe.
Ihr merkt, wir haben viel Zeit zu plaudern, weil wir wenig Rückmeldung bekommen haben zu unseren beiden letzten Folgen. Die Folge zur Reanimationsleitlinie bei Kindern. Was soll man dazu fragen? Es ist alles gesagt. Deshalb ist es eine Leitlinie, ne? Lässt keine Fragen offen. Und die Crossover-Folge, die war ja primär an Kinder, Ärztinnen und Ärzte gerichtet, zusammen mit den Pin-Up-Docs. Auch da, denke ich, gab es jetzt nicht viel, was man im Nachhinein an uns hätte als Frage richten können.
Ja, viele haben aber gesagt, dass das unsere beste Folge gewesen ist. Also so diese Rückmeldung gab es schon. Jetzt nichts Spezifisches inhaltlich, aber sie wurde sehr gelobt.
Ja, wegen der Fälle, weil die Leute, so wie ich das wahrnehme, darauf stehen, wenn wir in die Fallkiste greifen und Fälle vorstellen und erzählen, wie es gelaufen ist und was wir gemacht haben, was wir falsch gemacht haben. Also ich glaube, das sind auch die, wo man wirklich viel mitnehmen kann. Einfach sozusagen von der klinischen Erfahrung zu profitieren. Und am Ende sind es ja genau diese Get-togethers, die nach Kongressen dazu führen, dass man ja in der Zeit eigentlich viel mehr lernt als während des Kongresstages, was uns ja veranlasst hat, diesen Podcast zu machen, weil wir so eine Art online abrufbares Get-Together machen wollten. Und
Richtig. Ich
glaube, das ist uns besonders in dieser Folge gut gelungen.
Ja, da magst du recht haben. Ja, genau. Aber schön, dass du nochmal die Ziele unseres Podcasts erwähnst. Das war immer das Ziel, dass wir über etwas sprechen, so wie machst du das eigentlich, was steht nicht in den Büchern und genau das ist wahrscheinlich das Rezept gewesen dieser Folge. Aber dieses Konzept geht ja auch nur deshalb auf, weil ihr uns unterstützt und dafür möchten wir uns herzlich bei euch bedanken. Einmal an die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen, die unseren Podcast liken und empfehlen, aber natürlich auch und besonders denjenigen, die unseren Podcast unterstützen und zwar auch finanziell durch eine freiwillige Spende.
Genau, darüber decken wir zum einen die Honorare in Häkchen ab und wir decken halt unsere laufenden Kosten. Und deshalb würde das ohne eure Spenden nicht funktionieren. Und finanziell unterstützt haben uns seit dem 24. Februar Agnes, Alexander, Andrea, Andreas, Angela,
Anja, Anke, Anna, Anne, Annette,
Arisa, Arndt, Arno, Arthur, Barbara,
Benedikt, Boris, Britta, Carlo, Caroline,
Christian, Christina, Cora Daniel Despina,
Fabian Florian Frank Franziska Frauke,
Hanna Hannes Heike Hendrik Irene,
Jaffa Jakob Jan Jan Niklas Jennifer,
Jörg Judith Julian Junis Martin und Katharina,
Katja, Kerstin, Lea, Leonard, Lisa,
Lisa Marie, Magdalena, Maika, Malte, Markus,
Markus mit K, Matthias, Maurice, Michaela, Michael,
Nadine, Nadja, Nathalie, Nathanael, Niklas,
Nina, Norman, Oliver, Paul, Pauline,
Robert, Sabine, Sarah, Sarah mit H und Simon.
Simone, Sören, Stefan, Stefanie, Susanne.
Tanne, Theresa, Thomas, Tim, Tobias.
Und Wenke, Wolf und Yannick mit Y und C am Ende.
Ja. Vielen lieben herzlichen Dank, dass ihr das möglich macht, dass wir hier weiter den Kinder-Anästhesie-Talk betreiben können.
Wir freuen uns, wenn ihr uns auch weiterhin unterstützen würdet. Und besonders dann, wenn ihr für diese Folge CME-Punkte beantragt. Wie macht man das, Gordon?
Genau, ihr kriegt 2 Fortbildungspunkte beziehungsweise 1 Punkt vor 45 Minuten. Oder wenn ihr jetzt keine Ärzte mit deutscher Approbation seid oder aus dem nichtärztlichen Bereich kommt, Notfallsanitäter, Notfallsanitäterinnen oder Pflegekräfte, dann könnt ihr auch eine Fortbildungszeitbescheinigung über 90 Minuten beantragen. So, und wie macht ihr das? Wir haben in dieser Folge wie immer 2 Passwörter, eine Zahlenfolge versteckt. Die müsst ihr euch merken oder aufschreiben oder wie auch immer. Und dann am Ende nach der Folge, wenn ihr beide Passworte habt, auf unsere Homepage gehen, www.kinderanästhesie-talk.de. Ihr klickt oben links auf das Pulldown-Menü, geht dann auf CME-Fortbildungspunkte, kriegt dann so ein paar Informationen, könnt dann weiter zur Zertifizierung klicken, müsst den Datenschutzbestimmungen zustimmen. Und dann könnt ihr entweder euren Namen, die beiden Passworte und eure EFN ohne Schnörkelei, ohne Leerzeichen, ohne Sternchen oder sonstiges in die entsprechenden Felder eingeben, versendet das und dann bekommt ihr nach einigen Wochen von der Bundesärztekammer die entsprechenden Punkte gut geschrieben. Oder ihr klickt weiter auf die nächste Seite, gebt die entsprechenden Informationen in die Maske ein und bekommt dann per E-Mail von uns eine Fortbildungszeitbescheinigung.
Und das ganze Portal ist geöffnet bis zum 15. des Folgemonats, also ganz konkret bei dieser Folge bis zum 15. Juli 2026. Bis dann könnt ihr für diese Folge Punkte beantragen. Für andere Folgen geht das natürlich dann nicht mehr. Deshalb lohnt es sich auch, uns aktuell zu hören.
Wir fänden es außerdem ziemlich gut, wenn ihr uns in den sozialen Netzwerken folgt. Auch das ist eine Win-Win-Situation. Wir werden sichtbar und im Gegenzug bekommt ihr Informationen, bevor sie jeder andere hat, über neue Folgen, neue Inhalte oder einfach nur mal irgendwas zum Diskutieren für zwischendurch. Bei Instagram sind wir der Kinder-Anästhesie-Talk, wer hätte das gedacht? Und bei Blue Sky sind wir ka-talk.bsky.social.
Super, dann können wir jetzt überleiten zu unserem Interviewpartner. Wir haben wieder natürlich das Original rangezogen. Wir reden heute wieder über eine Leitlinie und wir haben uns den Leitlinienkoordinator und Autor dazu ins Boot geholt.
Genau, wir reden über die Leitlinie Unruhige Kinder, kann man so zusammenfassen. Ne? Also wir haben ja als Eltern schon viel Erfahrung mit unruhigen Kindern gemacht. Im postoperativen Setting gerät man da zuweilen an die Endgegner und deshalb braucht man dafür eine Leitlinie, damit wir wissen, wie man mit diesen Kindern umgehen soll.
Und ganz genau heißt diese Leitlinie Prävention und Therapie des pädiatrischen Emergence Delir, die S2E-Leitlinie von 2026. Es ist eine Überarbeitung der Leitlinie von 2021 und wir freuen uns, unseren Interviewpartner gewonnen zu haben.
Es handelt sich hierbei um Dr. Jan Klages. Er ist Oberarzt für Kinderanästhesie seit 2022 am St. Joseph Krankenhaus in Berlin-Tempelhof. Das ist nicht nur ein Level 1 Perinatalzentrum, es ist eines der größten Geburtshilfen in Deutschland mit über 4000 Entbindungen pro Jahr. Aus anästhesiologischer Sicht würde ich sagen, das Vortor zur Hölle möchte ich nicht in der Geburtshilfe mehr machen müssen, ehrlich gesagt. Und die haben natürlich auch eine Kinderchirurgie, eine Kinderurologie, ein bisschen Orthopädie. Aber es fehlt ihnen die HNO dort. Da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Also ein ganz tolles Krankenhaus, das auch über Berlin hinaus für die gute Neonatologie und Kinderchirurgie bekannt ist.
Jan Klages habe ich letztes Jahr kennengelernt bei der Tagung des wissenschaftlichen Arbeitskreises Kinderanästhesie in Bonn. Und da musste ich natürlich mich an ihn ranschmeißen und ihn warm halten, Nummern austauschen, weil mir klar war, dass die Leitlinie rauskommt. Und jetzt war es soweit und deshalb sind wir froh, dass wir ihn gleich gewinnen konnten und er sofort Ja gesagt hat, als wir ihn angefragt haben, mit uns dieses Interview zu machen.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das haben wir aufgezeichnet für euch und werden das jetzt einblenden. Viel Vergnügen.
Ja, hallo, lieber Jan, schön, dass du da bist.
Hallo Jan, auch von meiner Seite.
Ja, schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank.
Wir sind gerührt und geehrt, dass ein Leitlinienautor mit uns diese Folge aufnimmt. Und wir haben uns letztes Jahr kennengelernt in Bonn auf der Tagung des wissenschaftlichen Arbeitskreises. Und da deutete sich schon an, dass du mitwirkst an der Leitlinie. Du wurdest so hinter den Kulissen schon hochgehandelt und sehr gelobt. Und jetzt ist die Leitlinie raus. Und deswegen freue ich mich, dass wir mit dir darüber sprechen können. Aber lass uns doch mal mit einem praktischen Fall anfangen, Jan, um in das Thema vielleicht einzutauchen. Hast du einen Fall in deiner Praxis erlebt, bei der ein Kind ein knackiges Delir hatte?
Ja, klar, haben wir, glaube ich, alle schon. Eigentlich ist mir meist in Erinnerung geblieben ein Fall, der sich dann im Nachhinein vielleicht als etwas ganz anderes herausgestellt hat, aber der eigentlich ganz gut passt, weil er genau die kritischen Punkte aufgreift. Das war schon ein paar Jahre her. Ich glaube, es war ein 11-jähriger Junge ungefähr, der auf dem Schulweg von einem Auto angefahren worden ist. Erstmal aber stabil bei uns ankam, vom Notarzt schon relativ viel Ketamin und Midazolam gekriegt hatte und in der weiterführenden Diagnostik dann nur eine Unterschenkelfraktur hatte. Gott sei Dank. Den haben wir dann auch schnell und ohne größere Komplikationen im OP versorgt. Allerdings haben wir ihn mehr oder weniger in diesem Ketamin-Midazolam-Rausch eingeleitet. Der war relativ kräftig schon, er hat bestimmt schon so 50, 60 Kilo gewogen und ist wahnsinnig unruhig wach geworden, hat um sich geschlagen, hat geschrien, hatte noch einen Flüchtlingshintergrund, kam aus der Ukraine und wir wussten uns nicht anders zu helfen, als den nochmal mit Propofol schlafen zu lassen. Und dann hat er 10, 15 Minuten im Aufwachraum geschlafen und dann wurde er genau so wieder wach, ne, und hat wieder um sich geschlagen. Dann haben wir gesagt, naja, vielleicht doch Schmerzen, klar, Pyretramid gegeben und nochmal Propofol, weil er immer noch nicht zu bändigen war. Und Mutter war dann auch schon dabei, die war am Anfang nicht da bei der Einleitung, oder vorher konnte sozusagen vor der Versorgung gar nicht mehr dazugeholt werden, weil die einen weiten Anfahrt hatte. Und erst als sie dann da war und noch einer von unseren Pflegern, der selber Ukrainer ist und übersetzen konnte, kam heraus, dass er mitnichten eigentlich delirant war, sondern die ganze Zeit dachte, weil er eben Schmerzen hatte, dass noch operiert wird. Und er sich natürlich sozusagen dagegen gewehrt hat, dass bei sozusagen wachem Zustand an ihm operiert wird. Und ich finde, dass das eigentlich ganz viele Punkte, die wir ja versuchen, auch in der Leitlinie zu adressieren oder adressieren, aufgreift, die, sagen wir mal, im Nachhinein, wo man hätte angreifen können, wo man hätte besser sein können, wo man diesem Jungen dieses Aufwachen vielleicht hätte ersparen können.
Spannend. Super Fall. Ich glaube, dann lass uns den einfach als roten Leitfaden nehmen. Wir werden auf ein paar Aspekte dieses Falls dann drauf zugehen. Und das ist übrigens nicht abgesprochen. Das ist aber sehr schön, dass du diesen Fall mitgebracht hast.
Du hast gesagt, es war jetzt eigentlich kein pädiatrisches Emergence-Delir. Woran machst du das fest? Ja, also dieser Junge, der hat ja eine ganz klare Vorstellung gehabt von der Situation und er war deshalb unruhig. Aber wie grenzt man das gegen ein Delir ab?
Gegen Agitation. Ja, das ist ja schon sozusagen der ganze erste Abschnitt eigentlich, der Leitlinie, der sich versucht, da eine Handreichung zu bieten. Aber wir betonen ja auch nochmal als Autoren, wie schwierig das manchmal sein kann. Ich glaube, jetzt in diesem ganz konkreten Fall, die erste Frage, die ich mir da hätte stellen müssen oder wir als Behandlungsteam hätten stellen müssen, ist es überhaupt das typische Kind, was ein Aufwachdelir hat? Kann man sagen, schon das Alter passt eigentlich nicht so. Andere Faktoren, Risikofaktoren hat er natürlich schon mitgebracht. Aber ich glaube, dass mit das Entscheidende ist, dass man neben den Skalen, die wir natürlich anwenden sollen und müssen, so der Elterneindruck ganz wichtig ist. Ne? Dass wenn die Eltern dabei sind, was sie ja im besten Falle sein sollten im Aufwachraum, dass die uns schon so einen ganz ersten wichtigen Hinweis geben. Wenn die sagen, das ist nicht mein Kind, das erkenne ich hier gar nicht wieder, das ist irgendwie, das, zu dem kriege ich keinen Kontakt, dann ist das schon, finde ich, immer ein ganz guter Hinweis darauf, dass es vielleicht doch wirklich ein Delir ist. Wenn gezielter wirklich Reaktionen kommen und das Kind vielleicht typische Verhaltensweisen an den Tag legt, wo die Eltern sagen, ja, das macht er halt, wenn er Schmerzen hat oder sie, dann bringt es einen schon mal in die andere Richtung.
Wir haben jetzt schon über Trigger gesprochen für eben agitierte oder delirante Zustände. Wir haben die Schmerzen identifiziert. Gibt es denn noch andere Trigger dafür?
Ich glaube, dass wir schon mit Schmerzen den wichtigsten Trigger haben. Und ich glaube, wir müssen ganz klar auch unterscheiden zwischen Auslöser und Ursache. Es gibt prädisponierende Faktoren, die so ein Delir wahrscheinlicher machen. Und es gibt dann den auslösenden Faktor. Und diese prädisponierenden Faktoren sind ganz klar das Alter. Das ist aber eben eher das Vorschulalter. Und natürlich auch die inhalativen Anästhetika, also Sevofloran oder eine Sevofloran-Narkose korreliert ganz klar mit dem Risiko eines Emergency-Lears. Allerdings wissen wir auch, dass nicht schmerzhafte Untersuchungen, MRT, ein vernachlässigbares Risiko für ein Aufwachdelir haben, egal welche Form von Narkose wir nehmen. Auch da tiefer ein bisschen weniger als inhalativ. Das heißt, wir haben noch irgendwas Auslösendes, Faktoren, die für das Kind Unwohlsein verursachen. Angst, Schmerz, getrennt sein von den Eltern, Hunger, Durst, periphere Venenkanülen, die sie in einem im Blickfeld haben und die sie irritieren. Verbände, die an ungünstigen Stellen wie Augen sind oder so. Und wir haben offensichtlich diese vulnerable Phase in den ersten 15, 20 Minuten, je nachdem, wann das Kind wirklich wach wird, postoperativ. Und wenn da dieser Trigger kommt und das Kind damit nicht umgehen kann, also diesen Schmerz nicht lokalisieren, nicht verarbeiten kann, dann kann es eben auch ein Delir auslösen. Aber dann haben wir schon wieder beide Faktoren, Schmerz und Delir. Was ist was? Was führt? Das ist eben dann schwierig zu sagen.
Und was hilft uns da weiter?
Da helfen uns dann die Skalen, sowohl für die Schmerzen als auch für das Delir. Und die sollten wir dann eben auch beide anwenden, um die richtigen Schlüsse ziehen zu können, was wir zuerst therapieren sollten.
Ein Risikofaktor fällt mir noch ein, nur um das zu ergänzen, aber vielleicht kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Der Ort des Eingriffs, also Kopfeingriffe, also Kinder mit Kopfeingriffen sind, glaube ich, gefährdet. Ne? Das ist noch so ein Faktor. Das Leitsymptom war ja das unruhige Kind im Aufwachraum. Und du sagtest ja selber schon, dass es schwierig ist, immer jetzt ganz konkret das Emergence-Delir zu detektieren. Also wie diagnostiziert man denn so ein Emergence-Delir? Da gibt es ja eine Abgrenzung zur Agitation. Und wie heißt die Skala oder wie macht man das in der Praxis am besten?
Also genau, es gibt leider ja auch in der Literatur diese Vermischung von Delir und Agitation. Agitation ist eben doch der deutlich weitere Begriff, wo jegliche Form von Weinen, körperliche Unruhe, sich nicht trösten lassen, mit drunter fällt. Und Delir ist eben schon klar definiert, vor allen Dingen auch als Emergence Delir. Und die einzige validierte Skala, die es dazu wirklich gibt, ist diese sogenannte PEDS-Skala. Deswegen haben wir uns in der Leitlinie auch dazu entschieden, diese ED1-Skala zu empfehlen, weil da diese Punkte, die delirspezifisch sind, also diese fehlende Kontakt zur Außenwelt, die fehlende Kontaktaufnahme zu den Eltern oder den anderen Bezugspersonen, die große Rolle spielt und das eben das Spezifische für das Delir ist.
Mhm. Also sind also diese drei Entitäten und es gibt dann Punkte von 0 bis 4, ne? Wobei 4 die maximale Punktzahl ist, gar nicht, trifft nicht zu. Also das Kind hat keinen Augenkontakt zur Bezugsperson, hat keine zielgerichteten Bewegungen und nimmt gar nicht seine Umwelt wahr. Und genau, das gibt dann die meisten Punkte und größer gleich 9 ist sozusagen ein Delir.
Genau, das ist dieses größer gleich 9 ist das, worauf wir uns in der Leitliniengruppe jetzt sozusagen, was wir empfehlen. Es gibt auch, da muss man eine sozusagen eine Unterscheidung treffen, will man spezifisch oder sensitiv sein, wobei wir sozusagen in der klinischen Anwendung, denke ich, die da einen Kompromiss finden müssen. Und da hat sich eben diese größer gleich 9 als hochspezifisch und auch ausreichend sensitiv gezeigt. Wenn man jetzt für eine wissenschaftliche arbeiten will und sagt man, wir wollen wirklich, dass die Inzidenz des Delirs, das vielleicht nicht zwingend behandlungsbedürftig ist, aber als Delir wir trotzdem erfassen wollen, dann kann man auch überlegen, ob man einen Cut-off von 6 nimmt.
Mhm. Ja, und du hast ja auch schon mal erwähnt im Nebensatz, dass das sehr schwierig ist, in der Literatur zu erfassen. Wann ist eigentlich die Rede von wirklich vom Delir? Und ich habe ein paar Literaturquellen von euch gegengecheckt natürlich und dann eben auch oft festgestellt, dass dann so was steht, ja, Kind ist ruhig und 5 Punkte gibt, Kind weint und ist agitiert, aber nicht näher definiert. Und zwischen 1 und 5 sind auch nochmal Gradienten dargestellt und das ist eigentlich ziemlich ungenau und macht es eben so schwierig, dann auch eben so eine ganz klare Empfehlung zu geben, was ich mir gut vorstellen kann. Aber diese.
Genau, das war somit die, man findet hunderte Arbeiten zu Aufwachdelir, aber viele sind eben doch in der Qualität so, dass man sie deutlich herunterwerten muss, unter anderem, weil sie eben mit irgendwelchen völlig unvalidierten Skalen arbeiten. Das hat es teilweise mühsam gemacht, aus diesem Wust der Literatur die entscheidenden guten Arbeiten zu finden und die auch entsprechend zu bewerten, dass sie in der Leitlinie dann sozusagen sich wiederfinden.
So, jetzt hast du ein Kind im Aufwachraum mit einem Skalenwert, also Delir-Skalenwert von 7, also unter 9. Das liegt ja nicht ruhig im Bett. Warum ist es so wichtig, das Delir von der Agitation in dieser konkreten Situation abzugrenzen? Wie beeinflusst das mein klinisches Vorgehen?
Also ich würde vor allen Dingen erstmal gucken, ist es nicht unruhig, weil es Schmerzen hat? Und wenn ein Kind unruhig ist, dann hat es ja wahrscheinlich schon auf der Flag oder auf der Kussskala, wenn es ein kleines Kind ist, irgendwo 4, 5 Punkte. Und das geht ja auch relativ schnell. Und dann würde ich das vor allen Dingen zuallererst mal adressieren. Und ich glaube, diese PET-Skala ist eben vor allen Dingen dann interessant, wenn man aus welchen Gründen auch immer sicher ist, dass es keine Schmerzen hat. Entweder du hast jetzt schon mehrfach Nalbuphin gegeben oder Pyretramid und es wacht immer wieder unruhig auf. Oder du hattest eine super regionale Anästhesie und hast während der gesamten Narkose eigentlich keinen Opioid gebraucht, dann ist es ja extrem unwahrscheinlich, dass es jetzt wirklich Schmerzen hat. Und dann, denke ich, kommt hier die PET-Skala zum Tragen. Da können wir das nochmal genauer eingrenzen. Wenn es wirklich diese Items zeigt, die Dissoziation ja eigentlich von der Umwelt widerspiegeln, dann würde ich dieses Kind eben nicht verlegen. Mit 7 ist es vielleicht unruhig, aber hat trotzdem keinen Grund, wenn es nicht Schmerzen hat, noch im Aufwachraum zu bleiben. Während ich eben ein Kind, was eine PET-Skala von, also ED1 von 9 oder 10 hat, nicht verlegen würde, weil ich nicht weiß, ob ich es nicht auf der, ob das nicht nochmal viel schlechter wird auf der Normalstation oder ob ich die Schmerzen vielleicht auch gerade nicht erfasse. Therapeutische Konsequenzen ergeben sich ja eigentlich erst dann, wenn es durch dieses Delir gefährdet ist oder die Umwelt gefährdet.
Na gut, beim Punktewert von 9, glaube ich, kann man immer eine Eigen- und Fremdgefährdung interpretieren. Also sei es, dass er sich den Verband oder sie abzieht oder droht, ne? Das wären ja so die Gefahren oder dass es aus dem Bett zu fallen droht, das Kind. Das sind ja so die Sachen, an die ich jetzt denken würde.
Also man muss am Ende einfach doch immer das Kind natürlich sich angucken und überlegen, was haben wir da. Und da zählt vor allen Dingen auch immer dieser Elterneindruck, was ich am Anfang mal gesagt habe, ne? Wenn die Mutter oder der Vater oder wer auch immer als Bezugsperson sagen, damit kann ich jetzt nicht umgehen, das kenne ich nicht.
Also ich finde, meine Frage ist dahingehend zufriedenstellend beantwortet, weil du mir oder uns gerade erklärt hast, dass wenn wir diese ED1-Skala so als Quick-Check-Tool anwenden und dann zum Ergebnis kommen, dass das Kind nicht delirant ist, dann weiß ich, jetzt muss ich irgendwie primär eine gute Analgesie machen, weil das Kind wahrscheinlich schmerzgetriggert unruhig ist. Aber das ist sozusagen das, was ich so jetzt hier mitnehmen würde. Die Skalen sind deshalb wichtig, weil es mir einen therapeutischen Handlungspfad vorgibt.
Genau. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das haben wir ja auch in der Leitlinie in dem Kapitel Therapie. Gibt es ja genau diesen Behandlungspfad, der letztlich diese Situation so aufgreift und mit dem Kind beginnt, was unruhig ist. Und dann einen eigentlich, glaube ich, ganz gut langleitet und sagt, nimm die Skalen, such nach den Auslösern für diese Unruhe. Und wenn es keine Schmerzen sind und trotzdem noch das Kind unruhig ist und wir eben einen hohen Wert auf der ED1-Skala haben, dann das auch spezifisch behandeln mit dann eben Sedativer und nicht Analgetika.
Ich erinnere mich noch an eine Frage, die ich dir gestellt habe in Bonn zum Delir, und da hast du dann gegrinst. Ich habe dich mich gefragt, wie häufig ist eigentlich ein Delir?
Ich habe schon gedacht, dass du mich das nochmal fragst. Ich habe nochmal ein bisschen geguckt und ich kann dir eigentlich nur dieselbe Antwort sagen wie in Bonn, nämlich ich weiß es nicht. Zumindest nicht für Deutschland. In der Literatur geht es ja zwischen 10% und 90%. Die meisten sagen, es gibt so um die 30%.
Was ist denn das für eine Range? Zwischen 10% und 90%?
Ja, Wahnsinn, ne? Also womit habe ich sozusagen diagnostiziert? Wenn du diese 5-Punkte-Skala nimmst und sagst, das Kind, was weint, hat ein Delir, naja, dann guck dir die Kinder zwischen 2 und 5 an, die eine Zahn-OP gehabt haben in Narkose. Das ist ja schon eine Präselektion. Das funktioniert ja alles überhaupt nicht. Dafür ist natürlich diese Delir-Skala auch total wichtig, dass wir überhaupt mal irgendwie versuchen könnten, diese Zahlen für Deutschland mal zu generieren. Und dafür müssen wir uns ja erstmal darauf, auf irgendein Diagnostikum einigen und einen Goldstandard. Und das wäre jetzt eben mit dieser Leitlinie möglich, dass wir sagen, wir nehmen diese Leitlinie. Das ist unsere Definition für Delir. Und jetzt gucken wir mal, wie viel haben wir auch. Weil, also auch, obwohl ich diese Leitlinie mitgeschrieben habe, glaube ich, dass das Problem gar nicht so groß ist, wenn man gute Kinderanästhesie macht, was wir ja alle versuchen.
Schön, dass du das sagst, weil genau das habe ich auch gedacht, dass ich die erste Version der Leitlinie gelesen habe. Dass mein erster Gedanke war, ein Delay gibt es gar nicht, wenn man die Narkose gut macht. Aber wahrscheinlich ist das nicht so. Ich habe dann eine Wahrnehmungsverzerrung gehabt, weil ich halt natürlich vom besten Kinderanästhesisten der Welt gelernt habe, Gordon Fink. Und da konnte und da waren Kindernarkosen immer gut. Aber Shahab Ghamari hat mir gesagt, und ich würde dem auch unterstellen, dass er auch ein guter Kinderanästhesist ist, der meinte dann, er hatte ständig diese scheiß Delay. Er hatte ständig diese nervigen Delirs im ambulanten OP-Zentrum und das war seine Motivation, sich mit diesem Thema systematisch zu befassen, und so kam es eben zu der ersten Version der Leitlinie. Was ich damit sagen möchte ist, es muss doch schon ein praktisches Problem sein für viele, aber eben sehr unterschiedlich in sehr vielen verschiedenen Zentren, genau wie du es gerade gesagt hast, ne? Wenn eine Praxis immer nur Tonsillektomien macht, dann werden sie ständig Delirs sehen, und wir im Zentral-OP in Kiel sehen Delirs extrem selten. Also ich kenne das gar nicht, dieses Krankheitsbild.
Okay, wir sprechen jetzt ja schon fast darüber. Also das beste Delir oder die beste Agitation ist die, die gar nicht erst entsteht. So sind wir auf gute Kinderanästhesie gekommen. Also wenn wir gute Kinderanästhesie machen, dann können wir zumindest die Inzidenz senken. Aber jetzt mal Butter bei der Fische. Was sind konkrete präventive Ansätze, die du den Kolleginnen und Kollegen da draußen empfehlen würdest, damit sie sich mit dem Delir im Aufwachraum nicht so auseinandersetzen müssen wie Shahab Ghamari zum Beispiel?
Keine HNO-Narkosen machen.
Na, da Einspruch. Wir haben jeden Tag einen HNO-Saal und da schleusen wir in der Regel zwischen 6 und 9 ATs oder 5 Tonsillektomien oder Tonsillotomien durch. Und wir sehen in diesem Setting Agitationen, ja, aber keine Delire, also so gut wie keine. Ich kann mich an keins erinnern. Und das ist eine extrem hohe Caseload. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Ich glaube, es ist so die gesamte Gemengelage. Ein reines Kinderkrankenhaus. Das heißt, die Kinder werden schon ganz anders abgeholt. Wir haben natürlich optimale Abläufe im OP, um eben überhaupt da 9 Kinder in einen Arbeitstag hineinbringen zu können. Das muss funktionieren. Und wir können uns da nicht mit schmerzgeplagten Kindern im Aufwachraum aufhalten. Ja, das heißt, das ist jetzt über die Jahre so optimiert worden, diese Abläufe, dass am Ende natürlich alle gewinnen, die Fallzahlen sind hoch und den Kindern geht's gut. Und die Kinder haben keine Delire, obwohl sie am Hals operiert werden.
Genau. Also ich glaube, das, was du, all diese Punkte sind eigentlich, oder das Allerwichtigste ist, es gibt nicht eine Maßnahme, die Delir verhindert. Das ist weder eine medikamentöse noch eine nicht-medikamentöse, sondern es ist ein Bundle an Maßnahmen, die für jedes Setting, für jede Situation, für jedes Klinikum neu austariert werden muss. Aber zwei Sachen sind ganz wichtig und deswegen bin ich davon überzeugt, dass ihr da eben dieses Problem nicht habt. Das eine ist Angst vor der Operation vermeiden. Im besten Falle nicht medikamentös, wenn das nicht geht. Oder manchmal auch beides notwendig ist, dann eben auch medikamentös. Und das zweite ist Schmerzen verhindern oder zumindest so gering wie irgendwie möglich haben. Und da gibt es ja mittlerweile auch, also in der HNO zum Glück, gute Möglichkeiten durch Kombination verschiedener Maßnahmen. Da bist du dann der größere Experte als ich. Aber
ihr habt keine HNO im Josefstift, ne?
Nee, wir haben keine HNO. Ich habe viel HNO in der Charité gemacht. Und auch da würde ich sagen, wir hatten keine Deliere.
Ja, und ich nehme mit, dass wir kindgerecht einleiten sollen, angstreduziert, dass wir eine Tiva machen sollten und dass wir damit schon mal gute Puzzlesteine haben, um ein Delir zu vermeiden. Lass uns nochmal über diese präoperative Schiene reden, über die präoperative Angst. Da habt ihr ja auch geschrieben, dass das ein Risikofaktor ist für das pädiatrische Delir. Und wie kann man dem medikamentös vorbeugen?
Klassisch Midazolam, kennen wir alle, nutzen wahrscheinlich auch alle, mal mehr, mal weniger. Setting, Elterntrennung notwendig, ja oder nein. Und tatsächlich haben wir uns auch als Autoren relativ schwer getan, dieses Midazolam nochmal neu zu bewerten. Es ist schwierig, das auseinanderzuziehen, weil es sehr viel Daten zu Midazolam gibt, die sich aber häufig auf die intraoperative IV-Gabe, sei es zu Beginn oder zum Ende der OP, beziehen und relativ wenig zu der oralen Gabe, so dass wir letztlich die Bewertung auch nochmal ein bisschen anders vorgenommen haben als in der vorherigen Version. Ich glaube, das ist auch einer der Knackpunkte dieser Leitlinie, die sie vielleicht etwas schwierig zu lesen macht, dass man dieses Midazolam halt so unterschiedlich betrachten sollte. Wenn wir es oral geben, ist es nicht hundertprozentig sicher, wie schnell es wirklich aufgenommen wird. Ne? Das kennen wir alle, diese Kinder, die eigentlich ihr Midazolam genommen haben und dann aber nach einer Viertelstunde schon tief und fest schlafen oder nach einer Dreiviertelstunde immer noch nicht so richtig spüren. Die meisten haben nach einer halben Stunde eine gute Wirkung, aber es gibt eben Ausreißer in beide Richtungen. Und dann gibt es noch diese ominöse, paradoxe Wirkung, die meiner Meinung nach so nicht existent ist, sondern dann eben einfach nur ein Zeichen einer insuffizienten Wirkung, ne? Vielleicht eine Anxiolyse oder manchmal eine Lösung von Hemmungen, aber eben nicht eine ausreichende Sedierung, aber was wahrscheinlich eben auch damit zu tun hat, dass es unterschiedlicher schnell aufgenommen wird und die Plasma-Level sehr unterschiedlich sind nach oraler Aufnahme. Dafür gibt es gute Arbeiten, die zeigen, dass es da wirklich eine ganz große Spannbreite gibt.
Also keine paradoxe Wirkung, sondern eine Unterprämedikation, eine mangelhafte Wirkung, die vielleicht sich selbst verstärkt dadurch, dass das Kind merkt, dass irgendwie was mit seiner Wahrnehmung passiert, irgendwas verändert sich und es kann es aber nicht copen und das kann natürlich dann erst recht unruhig machen. Ne?
Absolut. Und dieser Zustand kann natürlich gerade bei kurzen Eingriffen dann auch postoperativ noch auftreten. Ne, wenn wir eine verzögerte Aufnahme haben, dann das Kind vielleicht auch noch irgendwie einleiten mussten, so ein bisschen in so einer unschönen Situation, weil die sedierende Wirkung, die wir eigentlich uns gewünscht haben, nicht so richtig ausgereicht hat. Dann in einem ambulanten Setting man jetzt aber nicht noch eine halbe Stunde warten möchte, sondern jetzt muss es halt weitergehen. Dann doch die, sagen wir mal, etwas forciertere Maskeneinleitung macht. Und dann wirkt das Midazolam noch eine Viertelstunde später im Aufwachraum, aber dass es genau diese Dissoziation hat, die ja wahrscheinlich auch beim SEVO eine Rolle spielt, warum die Kinder nicht copen können. Wenn wir das mit dem Midazolam sozusagen auch auslösen, dann haben wir genau das, den Punkt, der eben immer wieder beschrieben wird oder was vielleicht eine Ursache ist, warum es bestimmte Arbeiten gibt, die sagen, Midazolam oral präoperativ ist ein Risikofaktor für ein Delir. während die IV-Gabe, die eine nachvollziehbare, relativ homogenes Plasma-Level hat, relativ schnell auch wieder abgebaut wird, zum OP-Ende gegeben, einfach die ähnlich wie Propofol oder von mir aus auch Dexmedetomidin eben eine Verlängerung der Aufwachphase hat und dem genug Zeit gibt, um das Sevoflurane das restliche abzuwarten.
Das ist ein bisschen paradox, ne? Also die Kinder haben Angst vor dem Zugang und brauchen Midazolam, das brauchen sie aber IV, damit sie nicht durchdrehen. Ja. So. Und das andere, was du gesagt hast, machst du das praktisch, dass du zum Ende der Narkose Midazolam gibst, um dem Sevo das Abfluten zu ermöglichen? Ist das praktisch? Nein. Ne? Also wir geben Propofol, wir machen das auch frühzeitig, wir lassen sozusagen zur Hautnaht das Sevofluran schon abfluten, geben Propofol. Das ist natürlich auch gut, um die Exzitation zu dämpfen und das Kind nicht bei der Extubation in der Exzitation einen Laryngospasmus bekommt beispielsweise. Und das geht wunderbar. Das heißt, das Sevo ist dann raus, die schlafen noch mit Propofol nach einer balancierten Anästhesie, sind wach und denen geht's gut. Bei Midazolam hätte ich viel zu große Sorge, dass ich jetzt die Nüchternzeit postoperativ noch um 3 Stunden verlängere. Das will ich ja gar nicht.
Also auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist aber schon wieder ein Beispiel, warum du ein guter Kinderanästhesist bist.
Weil du, jetzt ist mal gut. Jetzt ist mal gut. Das war von Armin so. Das macht er immer ganz gerne, mir zu schmeicheln. Aber jetzt genug
der Lobes. Nein, aber du weißt doch, was ich meine. Du nutzt eine Intervention, nämlich das Propofol zu geben, und hast damit ganz viele positive Effekte.
Ja, und die Schmerzen werden durch eine schöne Regionalanästhesie genommen.
Genauso.
Ich finde das nochmal gut, dass du das erwähnt hast mit dem perioperativen Midazolam, denn in der Leitlinie steht drin, die präoperative orale Gabe von Midazolam kann ein Risikofaktor für das PED sein, und dann der wichtige Zusatz, bei kurzen operativen Eingriffen. Das ist gut, dass du es nämlich erwähnt hast, weil so wie es dort steht, da wäre ich nicht einverstanden mit gewesen. Oder das ist das, worüber ich mich zumindest sehr aufgeregt habe, weil dass dann eben dann einige Leute dann doch so lesen, siehst du, Midazolam ist doch nicht gut, müssen wir weglassen. Aber jetzt mit der Ergänzung, wie du es gebracht hast, war es ganz gut. Und die Evidenzlage dazu ist ja auch wirklich sehr dürftig, dass es so ein Risikofaktor für ein Delir ist.
Absolut. Und ich glaube, das war uns allen auch wichtig, dass wir eben auf gar keinen Fall möchten, dass irgendjemand denkt, er darf das Midazolam nicht mehr geben, weil es der Hauptrisikofaktor für ein Delir ist. Das ist es sicher nicht. Das können wir aus der vorliegenden Literatur, glaube ich, so wirklich nicht ableiten. Dieses Statement ist ja bewusst das mit der niedrigsten Evidenzklasse.
Also wenn man sich in der Welt der ambulanten Anästhesie so ein bisschen umhört, dann stellt man fest, dass das Midazolam da, es ist meine Wahrnehmung, komplett verschwunden ist. Ja, die haben natürlich andere bauliche Bedingungen, die können regelhaft die Eltern mit zur Einleitung nehmen, die haben andere Möglichkeiten, nicht medikamentös, da will ich auch gleich noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, eine Anxiolyse bei den Kindern zu bewirken, und kaufen sich halt durch Midazolam einfach dieses Nachhängen und dieses Nachschlafen und dieses ewig im Aufwachraum, und das können die nicht gebrauchen. Plus erhöhte Inzidenz bei kurzen Eingriffen. Das heißt,
nein, das ist so nicht. Das ist so nicht. Das kann man so nicht sagen. Wirklich nicht. Also das möchte ich wirklich nochmal klarstellen. Das kann man, finde ich, nicht so sagen. Das ist nicht bewiesen. Das steht nirgendwo. Und das ist genau das, wovor ich Angst habe, dass das jetzt hängen bleibt hier. Also ich glaube, es gibt keine erhöhte Inzidenz vor Midazolam. Vom Delir. Und darauf ist ja auch seid ihr auch drauf eingegangen, wie das so ist, in verschiedenen Settings, in Studien und so. Zum Beispiel habt ihr auch die Advanced-Studie von Kane zitiert, eine kurze Erinnerung für die, die es nicht kennen. Das ist so die Mutterstudie aller Angststudien, wie ich finde. Kinder haben entweder Midazolam bekommen, kein Midazolam, die Eltern dabei gehabt, oder ein Bündel an Maßnahmen, die nicht pharmakologisch waren, das eben unter dem Akronym Advanced sich verbirgt. Und dort hat man geschaut, wie sich die Angst entwickelt. Und ein Nebeneffekt war eben zu schauen, wie das postoperative Delir ist. Und da habt ihr auch geschrieben, dass in der Midazolam-Gruppe eben das doppelt so hoch war als in der Advanced-Gruppe. Aber eben auch geringer als in der Kontrollgruppe. Und ich finde, das zeigt, und dann kommen wir auch vielleicht gut zu deinem Thema, Gordon, zu den nicht pharmakologischen Maßnahmen, dass die so extrem essentiell und wichtig sind. Ne? Und das ist auch das, was du von deiner Klinik erzählt hast, Gordon. Dass die, bei euch sind die Abläufe so harmonisch verknüpft, dass das einfach funktioniert. Und wenn man die gut vorbereitet, die Familien. Ich glaube, dann haben wir einen wichtigen Baustein gesetzt, um eben Angst zu verhindern und dadurch ein Delir zu vermeiden.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 1184. Ich wiederhole 1184. Bevor wir da weiter darauf eingehen, auf die nicht-medikamentösen Strategien, möchte ich gerne von Jan noch eine Bewertung des Dexmedetomidins haben in der präoperativen Anwendung zur, ich sage jetzt extra bewusst, Sedierung. Hast du damit Erfahrung? Setzt ihr das ein? Wie ist die Datenlage? Was sagt die Leitlinie dazu?
Also das ist auf jeden Fall eine gute Alternative zum Midazolam. Das Problem beim Dexmed ist meiner Meinung nach die nasale Applikation, die für das Kind auch Stress bedeutet. Das Kind, das sich völlig problemlos Dextor in die Nase spritzen lässt, braucht vielleicht gar keine Premed, behaupte ich jetzt einfach mal so, weil es keine Angst hat. Dem könnte man vielleicht auch mit einer guten Erklärung, mit Amla-Pflastern, einen Zugang legen und ihm dann im Zweifelsfall, wenn man die Eltern nicht mit reinnehmen kann, in der Holding Area oder wo auch immer mit Propofol sedieren. Die Daten sind auf jeden Fall da, um zu sagen, dass es sowohl was die Ängstlichkeit präoperativ oder die Reduktion der Ängstlichkeit präoperativ mindestens ebenbürtig ist im Midazolam, wenn ich überlegen, als auch die Reduktion des postoperativen Delirs. Deswegen haben wir ja auch diese Empfehlung da drin. Leider gibt es weiterhin keine guten Dosisfindungsstudien. Das heißt, das ist alles so ein bisschen extrapoliert. Das sind kleine Gruppen, das sind sehr spezifische OPs, häufig HNO-OPs. Und ob man das jetzt auf problemlos auf alle Kinder so übertragen kann und ob man nicht durchaus auch unerwünschte Arzneimittelwirkungen sich einkauft, wenn man das jetzt so in der ganz großen Breite ausrollt, das können wir bisher auch nicht beantworten. Es gibt eine sehr große Studie, retrospektiv aus Krankenhausdatenbanken aus New York, die schon eine klare Assoziation von der sozusagen Zunahme an Dexmedetomidin gab, perioperativ und zunehmenden Krankenhauskosten, längere Zeit im Aufwachraum, mehr Hypotension, mehr Bradykardien zeigen. Ob das jetzt wirklich kausal ist, sei mal dahingestellt, aber es sollte einen zumindest, glaube ich, darüber nachdenken lassen, ob man es wirklich wahllos jedem Kind gibt.
Abgesehen davon, was du gerade an unerwünschten Arzneimittelwirkungen aufgezählt hast, wirkt es wirklich anxiolytisch oder macht die Kinder einfach nur platt, sodass sie gar keine Chance haben, Angst messbar zu äußern?
Wenn ich das wüsste, das frage ich mich ehrlich gesagt. Bei vielen unseren Prämedikationen, machen wir es für uns oder machen wir es fürs Kind?
Ja, aber ich meine ernsthaft, also wenn man sich die Wirkung des Dexmedetomidins anschaut, dann gehört Anxiolyse klassischerweise nicht in den Vordergrund gestellt. Also anders als bei Midazolam.
Tut es auch nicht. Also gibt es auch eine schöne Arbeit von Frau Bromfalk aus Schweden, die hat genau das untersucht. Midazolam versus Clonidin versus Dexmedetomidin. Die haben das sogar randomisiert. Das heißt, die haben allen Kindern auch was in die Nase gespritzt, auf, also Natel im Zweifelsfalle, um dann am Ende zu schauen, wie die Angst sich verhält, gemessen an diesem sogenannten MYPES-Score, der Modified Yale Preoperative Anxiety Scale. Treue Hörer wissen, was ich meine. Jeweils eine Skala zum Angstmessen. Und die konnten ganz klar zeigen, dass nur Midazolam die Angst gesenkt hat. Aber es war eben nicht der Fall bei den Alpha-2-Agonisten. Die waren sediert, ja, aber die hatten keine Angstreduktion. Bums, bewiesen.
So Jan, und bevor du jetzt blass wirst vor Ehrfurcht, Neid oder was auch immer für Emotionen sich da gerade in dir breit machen, Armin befasst sich hauptberuflich mit dem Thema präoperative Angst und Angstforschung und deshalb kann er auf Zuruf jede Menge Studien, gerne aus dem skandinavischen Raum, ich glaube, du hast eine gewisse skandinavische Affinität,
ich wohne noch in
aus dem Ärmel schütteln und überrascht uns immer wieder mit nicht nur unbedingt Fun Facts, sondern echten Fakten und das ist wirklich immer schön. Ich kann es schon antizipieren. Ich wusste jetzt, dass du hier reingrätscht. Vielen Dank.
Aber ich glaube, du hast total recht und wir müssen, glaube ich, sehr gucken, dass wir nicht versuchen, alle Kinder mit demselben Konzept zu behandeln. Und ich finde, das ist genau das Problem in diesen Studien zu Dextor, dass da versucht wird, letztlich ein Medikament zu finden, was jetzt für sozusagen alle unsere Probleme löst. Und das tut es nicht.
Das
und
kann das
tut
nicht es funktionieren.
Auch evidenzbasiert nicht, weil keine der Studien hat eine Delirrate von null. Und das zeigt ja schon, dass es eben nicht das Allheilmittel ist, ne? Auch wenn das in manchen kleinen Studien behauptet wird. Und dann müssen wir uns auch immer noch sehr gut angucken, wo kommt diese Studie her? Können wir das überhaupt auf unsere Settings übertragen?
Das spiegelt ja auch sehr gut wider, was du in der Praxis da auch hast bei dir in deinem Krankenhaus, dass du das gleiche Personal hast, die gleichen Leute, die arbeiten, aber wenn die im AOZ arbeiten, machen die es ganz anders, als wie wenn sie im Zentral-OP sind. Ne? Und das spiegelt ja genau das wider, dass man eben den eigenen Weg gehen muss und Dexmedetomidin und auch Minazolam und Ketamin und so weiter, das sind alles Puzzlesteine, um zum Erfolg zu kommen, ein ruhiges Kind zu haben. Das Konzept muss stimmen eben.
Und zu diesem Konzept gehören aber nicht nur Medikamente, sondern es gehören auch Strategien, die jetzt primär nicht medikamentös funktionieren. Die haben wir schon zweimal angerissen und jetzt würde ich ganz gerne den Fokus darauf legen. Jan, welche nicht medikamentöse anxiolytische Maßnahme funktioniert aus deiner Erfahrung am ehesten?
Meinst du jetzt, um die präoperative Angst zu reduzieren oder das postoperative Delir? Für das eine ist ja eher Armin der Experte, für das andere bin ich es nicht.
Nein, tatsächlich.
Weil das Interessante ist ja, dass es zwar so ein bisschen immer in einen Topf geworfen wird, aber tatsächlich man das so ein bisschen, glaube ich, unterscheiden muss. Wir denken, dass alle Maßnahmen, die präoperative Angst reduzieren, auch postoperatives Delir reduzieren. Nachweislich aus der Literatur können wir das nur für manche Maßnahmen auch so ableiten, glaube ich. Ne? Weil das nicht bedeutet, dass diese Maßnahmen nicht funktionieren, sondern weil die Studien nicht so designt wurden, um das dann wirklich mit letzter Sicherheit sagen zu können. Ne? Die meisten Studien sind auf die präoperative Ängstlichkeit, auf die Anxiety ausgerichtet und haben dann gar nicht die Power, um tatsächlich am Ende, es gibt Subgruppenanalysen für das Delir, aber letztlich ist dann die statistische Unsicherheit so hoch, dass es eher, naja, Vermutungen sind oder vielleicht Hypothesen generierend. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Maßnahmen, die da helfen.
Ja, und genau nach denen frage ich. Also es geht darum, die präoperative Angst zu reduzieren, mit der Vorstellung, die Inzidenz des postoperativen Delirs zu reduzieren. Und wir haben ja schon über alle möglichen Medikamente gesprochen, die in der Lage sind, präoperative Angst zu reduzieren. Jetzt reden wir über nicht-medikamentöse Strategien. Und von dir, ich möchte jetzt keine Studie hören, sondern ich möchte deine persönliche Erfahrung vom Kinderanästhesisten Jan Klages aus dem Tempelhofer Krankenhaus. Möchte ich wissen, was funktioniert deiner Meinung nach am ehesten, um Kinder nicht-medikamentös präoperativ gut einzufangen?
Das Wichtigste ist die kindgerechte Erklärung, was mit dem Kind eigentlich passiert und die Mitnahme der Eltern. Also wir sehen im besten Falle die Kinder ein paar Tage vorher, zumindest die, die wir im ambulanten OP-Zentrum haben. Die sehen wir so eine Woche bis 5 Tage vorher. Wir unterhalten uns primär mit den Kindern und dann erst mit den Eltern. Wir versuchen den Kindern zu erklären, was auf sie zukommt. Wir geben ihnen so eine Einmalmaske mit, dass sie zu Hause schon mal üben, den Ballon aufzupusten, oder wir erklären ihnen, dass sie mit dieser Maske dann, wenn sie zu uns kommen, den Ballon aufpusten müssen. Also ich skizziere den Idealfall.
Ja, bitte, genau das,
die, was ich von dir hören wollte. Wir nehmen uns die Zeit, den Kindern nochmal schon beim Aufkleben der Emla-Pflaster zu erläutern, was da kommt. Wir haben sie im ambulanten OP-Zentrum sehr nah an dem OP, aber es sind eben auch nur Kinder da. Das heißt, sie sehen, dass es den anderen Kindern im besten Falle sogar, dass sie ruhig und entspannt aus dem OP zurückkommen. Also es verliert so ein bisschen diese Unerklärlichkeit, was auf sie zukommt. Ich glaube, das ist das Entscheidende, um Angst zu nehmen, dass wir diesen Kindern erläutern, was passiert und uns die Zeit nehmen, diese Ängste, also diese Unbestimmtheit der Ängste zu nehmen.
Ich glaube, der Kern dessen, was du gerade ausgeführt hast, der lässt sich, glaube ich, dahingehend zusammenfassen. Man muss auf das Kind gucken, man muss schauen, wie man das Kind erreichen kann. Und das kriegt man ja über ein Feedback. Also es ist häufig so, dass ich einem Kind begegne mit einer Strategie A, ich merke, okay, ich kann das Eis nicht brechen, ich schwenke um zu einer Strategie B und das funktioniert schon besser. Oder ich wende mich erstmal den Eltern zu, lasse das Kind erstmal in Ruhe, dann kläre ich mit den Eltern so ein bisschen was und die Eltern bauen Vertrauen auf und darüber schöpft das Kind dann auch Vertrauen zu mir und dann kann ich es erreichen. Und genauso viele Medikamente, wie wir haben, genauso viele Strategien gibt es auch, um Kinder zu erreichen. Und tatsächlich gelingt es auch am Ende nicht bei jedem Kind, muss man mal auch sagen. Also es gibt einfach Kinder, vor denen muss man dann kapitulieren. Ja.
Irgendwie ist das ein super spannendes Thema und ein großes Feld, über das wir gerade gesprochen haben. Aber es geht ja eigentlich um das Delir und dazu möchte ich noch einmal ganz kurz zurückkommen. Wir haben auch viel schon über die Diagnostik gesprochen und wie man es verhindert. Wenn es aber aufgetreten ist, wie schlimm ist denn das Delir eigentlich für die Kinder? Oder was ist eigentlich die Gefahr dessen, wenn es passiert? Und gibt es auch postoperative Nebenwirkungen eines Delirs? Kannst du uns dazu noch was sagen, Jan?
Ich glaube, es sind auch zwei Sachen, die wir da vor allem unterscheiden müssen. Das eine ist natürlich die ganz unmittelbare Gefahr, die bei so einem Delir dadurch besteht, dass das Kind Devices, die es noch braucht, zieht oder durch eine unkontrollierte Bewegung am Gitterbett sich den Kopf anstößt. Also tatsächlich diese Eigengefährdung, die ja besteht. Und das ist sicherlich einer der Hauptpunkte, die wir da betrachten müssen und die dann auch eine unmittelbare Behandlung indiziert. Das andere, und da gehen wir dann aber eher wieder zur Prävention, ist, dass es schon dieses Delir assoziiert ist mit auch längerfristigen Verhaltensänderungen unerwünschter Art, Trennungsängste von den Eltern, vielleicht auch Schlafstörungen, Einnässen. Das sind Sachen, die dann auch noch Wochen oder sogar Monate später auftreten können, was eben klar zeigt, dass wir nicht nur von einer kurzen Phase, sagen wir mal, die vielleicht dazu führt, dass das Kind ein bisschen länger im Aufwachraum bleibt, was wahrscheinlich, wenn es gelegentlich auftritt, ja gar nicht so ein großes Problem wäre, sondern dass wir wirklich von individuellen Problemen reden, die für dieses Kind dadurch entstehen können. Und das nochmal klar unterstreicht, dass wir uns vor allen Dingen auch um die Prävention Gedanken machen sollten.
Ja, kommt uns bekannt vor, Armin.
Ne? Ja, genau. Gerade der zweite Teil seiner Antwort könnte auch die Antwort auf die Frage gewesen sein, warum muss man präoperative Angst vermeiden?
Ja, oder was passiert, wenn man Kinder übergriffig einleitet und 5 Leute auf dem Kind liegen? Das sind Symptome eines posttraumatischen Stresssyndroms zusammengefasst.
Absolut. Und es gibt gerade noch mal eine neue Studie, die sozusagen genau das zeigt auf einem sozusagen auf dem biologischen Level, dass nämlich in Routine-Blutentnahmen gemessene hohe Entzündungslevel korrelieren mit der Delir-Inzidenz, was glaube ich zeigt, dass wir da eben nicht nur von einer kleinen unangenehmen Situation reden, sondern wirklich von einem Problem, was das ganze Kind betrifft und eben andere Folgeerscheinungen noch auslösen kann.
Super. Gordon, wollen wir mal zusammenfassen?
Ja, wir haben das Thema Delir und Agitation, glaube ich, jetzt schön zerpflückt und das ist ein guter Punkt, um jetzt zu den Empfehlungen der Leitlinie zurückzukommen. Diese einzelnen Items, die empfohlen werden, können wir jetzt ja noch einmal uns genauer anschauen und dann sind wir auch fertig mit dem Thema, würde ich sagen.
Ja, fangen wir an.
Also, eine der wichtigsten Empfehlungen der Leitlinie ist, dass am Anfang einer Behandlung die Diagnose steht und die Diagnose des pädiatrischen Emergence Delir soll im Aufwachraum anhand einer validierten Skala gestellt werden. Das hat Jan uns ja auch schön dargelegt.
Und dann, so dass die präoperative Ängstlichkeit ein Risikofaktor für das Emergence Delir ist, deshalb sollte man das kontrollieren.
Genauso wie die Schmerzen.
Mhm. Wir sind uns einig, dass nicht-medikamentöse Strategien einen großen Stellenwert haben, vor allen Dingen, weil sie ja auch wenig Nebenwirkungen haben und eigentlich immer angewandt werden sollten. Und was wir, glaube ich, auch ganz gut gezeigt haben oder jetzt in dem Gespräch rauskommen, ist, dass kein Selbstzweck ist, sondern wir da auf ganz vielen Ebenen dem Kind die gesamte Situation leichter machen können.
Genau. Eine TIVA sollte angewendet werden und sollte bevorzugt werden gegenüber den inhalativen Anästhetikern beziehungsweise dem einen. Sevofluran wird ja, glaube ich, heutzutage nur noch verwendet, würde ich mal behaupten.
In der Kinderanästhesie sollte das nur, obwohl ihr habt gesagt, Jan, du hast gesagt, dass ihr auf Isofloran noch umschwenkt oder ist das
Nein,
in
das
der
war
Vergangenheit
tatsächlich,
gewesen?
das war vor 10 Jahren in der Charité. Aber diesen einen Punkt, nämlich gegenüber einer balancierten Anästhesie ohne medikamentöse Intervention, sollte es bevorzugt werden. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, weil niemand soll so wie Gordon oder ich auf Sevoflurane verzichten, wenn wir gute Erfahrungen damit haben und eben mit medikamentösen Interventionen wie dem Propofol zum OP-Ende. Wenn das gut etabliert ist und das gut funktioniert, dann ist das eine völlig legitime Alternative zur Tiva.
Sehr schön. Also Sevoflurane ist noch lange nicht vom Tisch.
Ja, das wird's auch nicht. Das ist ein Grundpfeiler der Kinderanästhesie. Das wird's auch immer bleiben. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal was Besseres, aber ich glaube nicht, dass es sich lohnt, da noch zu investieren für die Forschung. Ich glaube, das ist ausgereizt, muss man sagen.
Ja.
Kommen wir zurück zur Leitlinie. Ganz wichtig, die Analgesie. Die Schmerzen sind einer der Haupttrigger für Agitation und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man dann irgendwann auch ein delirantes Kind vor sich liegen hat. Und deshalb ist die präemptive, leitliniengerechte Anästhesie das A und O einer guten Kinderanästhesie. Immer, wenn es sinnvoll und möglich ist, soll eine Regionalanästhesie zur Allgemeinanästhesie supplementiert werden. Und ja, da haben wir jetzt nicht so viel Zeit drauf verwendet, eigentlich gar keine. Ist eigentlich ein bisschen schade, aber gerne verweisen wir an die Folge Regionalanästhesie bei Kindern vom Kinderanästhesie-Talk. Da gehen wir sehr genau drauf ein, was für Möglichkeiten es da gibt. Im Prinzip genau die gleichen wie bei Erwachsenen. Die sind bei Kindern genauso sicher und sollten auf jeden Fall zum Einsatz kommen, wenn es irgendeinen Sinn ergibt.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir dann nochmal herausgestellt haben. Es gibt, egal welche Regionalanästhesie angewandt wird, sie hat fast immer zu einer Reduktion des Delirs geführt über diese Schmerzreduktion.
Und dann ist noch eine Empfehlung der Leitlinie, dass wenn trotz Therapie der Schmerzen es zu einer Eigen- oder Fremdgefährdung zu einem pädiatrischen Delir kommt, dann kann man einen Therapieversuch starten mit Propofol oder Dexmedetomidin. Haben wir das so richtig zusammengefasst, Jan?
Das klingt hervorragend. Das ist, glaube ich, sind wirklich die wichtigsten Punkte. Und für mehr Details gerne die Leitlinie lesen oder einen von uns fragen.
Super.
Moment, steht jetzt noch was in der Leitlinie, worüber wir nicht gesprochen haben? Gibt es jetzt noch einen zusätzlichen Benefit, wenn man die Leitlinie liest? Das ist, widerspricht doch dem Sinn und Zweck dessen, was wir hier gerade tun, oder? Wir wollen doch unsere Hörerinnen und Hörer mit allem versorgen, was sie wissen müssen zu diesem Thema. Wenn noch
Ja.
was offen ist, dann mögest du bitte jetzt sprechen oder für immer schweigen.
Ich glaube, dann schweige ich.
Aber eine Sache möchte ich doch noch vielleicht zum Abschluss aufgreifen. Wir haben am Anfang über das ukrainische Kind gesprochen, über das wir ja nochmal sprechen wollten. Haben wir während der ganzen Session gar nicht gemacht. Aber wenn du jetzt nochmal diesen konkreten Fall rekapitulierst im Zusammenhang mit dieser Leitlinie, was sind die Punkte, was hätte anders laufen können oder was hättest du vielleicht besser machen können?
Naja, eigentlich haben wir ja alles falsch gemacht. Wir hätten alles besser machen können. Ich glaube, manches zeigt einem zum einen, dass manche Situationen nicht optimal lösbar sind. Aber natürlich, wir haben ein Kind in die Narkose genommen, was Angst hatte und Schmerzen, die zwar mit dem Midazolam und dem Ketamin vielleicht unterdrückt waren, aber ja nicht weg waren. Das ist gerade vom Auto angefahren worden. Die Eltern waren nicht da. Es sprach leidlich unsere Sprache und es hat wahrscheinlich keine Ahnung davon gehabt, was gerade mit ihm passiert. War das so dringlich, dass wir es jetzt direkt in OP nehmen mussten, oder hätten wir nicht doch noch warten können, bis zumindest es vielleicht wieder ein bisschen aufklärt? Das war ja so halb sediert und ihm nochmal erklären, was um ihn herum passiert. Und zum anderen, wir hatten offenkundig keine ausreichende Analgesie gemacht. Wenn ein Kind wach wird und denkt, es wird sozusagen noch operiert, dann hat es ja offensichtlich Schmerzen gehabt. Also da hätten wir sicherlich retrospektiv gesehen einfach entweder eine bessere Regionalanästhesie oder mehr Pyrethramid oder was auch immer geben müssen. Aber dieses Kind ist nicht gut wach geworden. Und wir konnten, hatten nicht die Zeit, ihm vorher zu erklären, was passiert. Wir konnten ihm nicht vorher den Aufwachraum zeigen, was üblicherweise bei uns passiert, weil sie da sozusagen über den Aufwachraum geschleust werden. Das heißt, es wusste nicht, dass dieses für ihn völlig unklare Setting jetzt nicht mehr der OP ist, sondern dass es der Aufwachraum ist. Da hätten wir viel machen können. Und erst als wir es schmerzfrei hatten, die Mutter da waren und er noch einmal in Ruhe wach geworden ist, dann war er völlig befreit. Er hat gesagt, hat sich bedankt für die Behandlung. Er war dann so, wie man sich das gewünscht hätte, dass er beim ersten Mal aufgewacht wäre.
Gut, dann habt ihr aber doch alles richtig gemacht, schlussendlich. Auch leitliniengerecht. Danke, dass du auf jeden Fall das so ehrlich mit uns hier teilst.
Zum Abschluss, lieber Jan, möchten wir dich noch um einen Namen bitten. Und zwar als Dankeschön dafür, dass du deine Zeit uns und unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung gestellt hast, deine Zeit und deine Expertise, möchten wir gerne eine Spende von 500 Euro einem Projekt zugutekommen lassen, mit Kinderbezug gerne, das du dir wünschen kannst. Also, wem dürfen wir in deinem Namen etwas Gutes tun?
Eigentlich ist es ja total naheliegend, oder? Also, wir haben uns jetzt über Klinik-Clowns und deren Benefit unterhalten. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn ihr die Rote Nasen damit unterstützt.
Armin, wie findest du das? Hä?
Gut, freut mich natürlich sehr. Ich bin ein absoluter Clown-Fan.
Ja, immer dann, wenn es darum geht, wir haben noch ein bisschen Geld übrig, dann geben wir das. Wir haben jetzt das Dr. Medwurz zugutekommen lassen.
Ja,
er ist dem so gut. Kieler Klinik-Clown. Also, damit läufst du bei uns offene Türen ein, das machen wir sehr gerne. Dann gibst du uns noch den Kontakt und eine Bankverbindung und dann werden wir das postwerten tun.
Sehr schön, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du bei uns warst und dann bis bald.
Danke auch von meiner Seite. Bis bald, lieber Jan. Ciao, ciao.
Tschüss.
So, puh, das war viel Input.
Ja, und am Ende ist es für mich immer noch nicht klar, warum das eigentlich die Delay-Leitlinie ist, obwohl es ja viel mit Management zu tun hat, damit alles toll läuft. Aber naja, irgendeinen Namen mussten wir ja dem Ganzen geben und beziehungsweise die Leitlinienautoren. Aber es zeigt halt, wie schön alles vernetzt ist in der Medizin. Man kann nicht über ein Thema reden, ohne nicht das andere anzuschneiden.
Ja.
Und genauso war es hier auch.
Das ist uns bei dem Interview auch schwer gefallen, ne? Weil wir sind ungefähr ab der Hälfte sind wir quasi weggegangen von dem Thema Delir und sind eigentlich zum Thema kindgerechte Narkose und kindgerechte Narkoseeinleitung und Führung übergegangen, weil das ja eigentlich das Schlüsselelement ist, eine gute Kinderanästhesie, das haben wir auch in dem Interview gesagt, die in der Lage ist, Delir zu verhindern oder zumindest die Inzidenz zu senken.
Ja.
Und ja, das ist ein bisschen schade, das konnten wir jetzt nicht alles eins zu eins drin lassen, weil es eben nicht zum Thema gehört, deshalb mussten wir viel davon rausnehmen.
Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also das ist genau der Kern aber dieser Leitlinie. Ich glaube, wir haben darüber schon einmal gesprochen. 2021 kam ja die erste Version dieser Leitlinie raus. Damals noch so mit der Federführung von Sharp Gamari. Und als ich die zum ersten, das war so die erste Leitlinie, die ich gelesen habe, als ich so mich mit Kinderanästhesie befasst habe. Und ich habe dann gedacht, dass ich sie gelesen habe, ja, das braucht man auch gar nicht, weil wenn man gute Kinderanästhesie macht, gibt es kein Delir. So ein bisschen arrogant, ne, habe ich so darüber nachgedacht. Und ich glaube, diese Entität Delir ist wirklich noch nicht richtig verstanden. So, was passiert wirklich im Kopf, wenn jemand ein Delir hat? Kann man das sehen mit EEG und so weiter? Das ist, glaube ich, noch wirklich unterrepräsentiert oder auch wenig abgebildet in der Leitlinie. Aber wir wissen, wie das halt funktioniert, eben, dass man das vermeidet durch eben gute Kinderanästhesie. Und das haben wir ja im Kern ja dann auch besprochen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Heißt ja auch Prävention und Therapie des Delirs. Ne?
Ja,
Prävention.
Ja, da gehört es auf jeden Fall mit dazu.
Genau. Ja. Und das ist es nämlich. Ne?
Ich hatte an einer Stelle ja mich dazu hinreißen lassen, zu behaupten, dass die orale Gabe von Midazolam bei kurzen Eingriffen die Inzidenz für Delir bei Kindern erhöhen kann. Und hast du gleich ganz vehement reingegrätscht. Und du hast mich im Nachhinein dann gefragt, ob das zu hart war eventuell. War es gar nicht. Ich fand es richtig gut, weil es war so, du stehst dafür, du stehst in der Literatur, du hast eine Idee, du hast das Prinzip verstanden. Und es war ja, ich sag mal, meine Formulierung war unscharf, ja. Denn durchaus steht ja in der Leitlinie, dass das beobachtet wurde oder beobachtet werden kann. Aber ich habe gesagt, es erhöht die Inzidenz. Und das ist halt eine unscharfe Formulierung im Vergleich zu dem, was tatsächlich bewiesen ist. Und da hast du als Wissenschaftler gleich reingegrätscht mit der ganzen Vehemenz und hast das gut argumentiert. Und ich fand das wirklich
tut mir leid.
Ich war richtig stolz auf dich in dem Moment.
Nein,
wirklich. Ich fand das richtig gut. Das war ein richtig geiler Moment.
Ja, es lädt aber auf jeden Fall ein, euch auch eure Meinung zu sagen und uns gerne Nachrichten zu schreiben. Das ist ja ein Reizthema für viele. Also ist wirklich, Midazolam ist ein emotionales Medikament in der Kinderanästhesie und wir sind dankbar über Literaturhinweise, eure Erfahrungen. Bitte gerne schreiben und immer her damit mit euren Nachrichten.
Oder schreibt uns eure Tipps und Tricks, wie ihr den Kindern in eurem Setting die präoperative Angst nehmt. Auch das ist ein Thema, da kann man nie genug drüber reden.
Oh, auf keinen Fall. Ja, dann möchten wir euch jetzt auf ein paar Veranstaltungen hinweisen. Wenn ihr die volle Dröhnung haben wollt, dann könnt ihr gleich heute Abend damit starten.
Ja, vorausgesetzt, ihr hört die Folge auch heute am 15., am Tag der Veröffentlichung. Denn auch am 15.06. sprechen die Experten des ANS2Go
Gremiums
über die Themen Sepsis, Echokardiographie und die Älteren werden sich noch daran erinnern, Lachgas.
Eieiei. Ich dachte, Lachgas gibt's nicht mehr, ist doch verboten.
Ich denke, das macht ja Professor Jörg Weimann selbst. Und ich nehme mal an, dass das ein bisschen eine Vergangenheit, eine Reise in die Vergangenheit wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht höre ich es mir einfach selber an. Und die nächste Session zur Kinderanästhesie bei ANS2Go findet am 17.08. ab 17.15 Uhr statt. Kinderanästhesie Grundlagen 2. Außerdem gibt es ein.
Wer ist denn da Referent eigentlich? Wer ist denn da eigentlich Referent?
Irgend so ein Heini aus Hannover.
Ah.
Dann Vigilanzstörung als Notfall und ICU Acquired Weakness von Dr. Christoph Büttner gehalten. Also auch ein Bundesprogramm am 17.08. ab 17.15 Uhr.
Super. Die nächste Veranstaltung der Kinderanästhesie ist die 38. Jahrestagung des wissenschaftlichen Arbeitskreises Kinderanästhesie in Trier. Sie findet statt vom 19. bis zum 20. Juni. Und ich bin auch dabei. Du konntest leider dieses Jahr nicht dabei sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass diese Jahrestagung zur Kieler Woche stattfindet, die am 20. Juni beginnt.
Echt?
Und trotzdem fahre ich nach Trier.
Und du fährst hin? Das gibt's ja nicht.
Die dauert ja zum Glück eine Woche. Die Kieler Woche dauert ja über eine Woche und von daher passt das alles.
Richtig, aber dass du während der Kieler Woche Kiel verlässt, da muss wirklich Großes passieren, ja, wirklich.
Ja, mein Traum ist ja, also, ich weiß nicht, ob wir das veröffentlichen sollen oder nicht, aber dass wir eines Tages die Jahrestagung in Kiel stattfindet zur Kieler Woche und dann gehen wir alle nackt baden nachts in der Förde.
Okay, also bis zum letzten Satz hätte ich diesem Traum noch irgendwie folgen können. Danach muss ich sagen, meine Abgestaltung, da habe ich andere Pläne. Außerdem gibt es noch zwei Veranstaltungen, die für mich sehr emotional sind, auf die ich Besonderes hinweisen möchte. Und zwar beide Veranstaltungen finden statt im Vivantes Klinikum im Friedrichshain in Berlin. Am 29.08. gibt es den Workshop zur sicheren Kinderanästhesie, den ich damals ins Leben gerufen hatte. Mit meinem Weggang ist er eingeschlafen und meine Nachfolgerin wird ihn wieder reanimieren, hat mich auch dazu eingeladen. Das heißt, auch ich werde da wieder mitspielen, freue mich tierisch drauf. Am 29.08., ich glaube, es geht irgendwie um 8.30 Uhr los, aber wir verlinken den Anmeldelink auf unserer Homepage in den Shownotes und bis dahin habe ich dann auch den Flyer aufgetrieben. Und es ist ein Curriculum aus verschiedenen Modulen, es ist praxisorientiert, es geht um Atemwegssicherung, es geht um Geburtshilfe, es geht um Beatmung. Wir haben einen kleinen Assessment-Simulator im OP und das ist immer eine tolle Veranstaltung gewesen. Und die zweite Veranstaltung findet auch im gleichen Klinikum statt zum Thema Target Controlled Infusion. Das ist auch schon eine Tradition, die findet auch einmal im Jahr statt, wird von unserem lieben ehemaligen Kollegen Dr. Hendrik Kühne geleitet. Er hat auch tolle Gäste, unter anderem auch Martin Jöhr, möchte ich auch nochmal hier nebenbei erwähnen. Es ist ein Bootcamp zu allem, was zur total intravenösen Anästhesie und Target Controlled Infusion zu wissen gibt. Es ist ein buntes Programm und es lohnt sich auf jeden Fall. Die Teilnahme ist kostenlos. Auch hier wird der Anmelde-Link auf unserer Homepage stehen in den Shownotes.
Ja, man hat das Glitzern in deinen Augen gehört, Gordon. Aber es zeigt, warum wir das Friedrichshain so schön fanden. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich zum DGAI-Kongress sagen soll, der vom 16. bis 19. September stattfindet. Da sind auch ganz viele tolle Sessions.
Ja.
Steht jetzt so klein da gegenüber dem TCI-Symposium. Aber
es ist halt nur der DGAI-Kongress.
Es ist nur der, ja. Aber neben dem DGA-Kongress gibt es noch einen großen Kinderanästhesie-Kongress, den ESPA-Kongress in Madrid dieses Jahr. Der findet vom 24. bis zum 26. September statt mit viel kinderanästhesiologischer internationaler Prominenz. Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 6226. Ich wiederhole, 6226.
Kids Stuttgart. Ihr habt ja schon mitbekommen, ne, dass sozusagen die verschiedenen Symposien, Kinderanästhesie aktuell aus Köln, dann das Zeller Symposium und das Stuttgarter Symposium, die alle, die rotieren jetzt alle drei Jahre an den jeweiligen Standorten. Letztes Jahr war im November Celle dran, jetzt ist Stuttgart dran, vom 11. bis 14. November in der Schwabenlandhalle in Fellbach bei Stuttgart.
Und jetzt kommt vielleicht unser Highlight des Jahres.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, meinst du? Ja, ich freue mich auch drauf, auf jeden Fall. Wir wurden eingeladen zur AIC-Jahrestagung 2026 der ÖGARI, der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin. Das Motto der Jahrestagung heißt Effizienz trifft Exzellenz, der Mensch im Mittelpunkt. Und ja, da freuen wir uns, als Podcast-Duo Kinderanästhesie-Talk auftreten zu dürfen in einer Live-Session, um ein Thema wieder zu bearbeiten, was uns sehr am Herzen liegt.
Absolutes,
du hast einen sehr, sehr schönen, ja, du hast einen sehr schönen Titel auch gewählt. Sag mal, wie der heißt. Das können wir schon verraten, glaube ich, an der Stelle.
Kinderanästhesistinnen sind auch nur Menschen, oder? War das
nicht das? Ja, total geil. Ich fand, das hast du voll gut
ausgesucht. Es geht um Fehlermanagement, ne? Es geht um, passend zum Thema Effizienz trifft Exzellenz. Es geht um Faktor Mensch in Hochrisikogebieten. Und da passt es, glaube ich, ganz gut, dass man sich darauf besinnt, dass wir auch nur Menschen sind am Ende.
Ja, wunderbar. Unsere Folge dazu ist schon länger her. Das heißt, es macht echt Sinn, nochmal sich damit zu befassen. Wir können sicherlich ein paar Stories beisteuern, die wir selber erlebt haben. Vielleicht gibt es ja auch neue Erkenntnisse, die wir euch dann zu diesem Thema berichten können.
Außerdem sind wir in guter Gesellschaft, ne? Taylor Swift hat ja auch ihre eigenen Songs nochmal neu aufgenommen. Und dann wird das jetzt sozusagen die Komplikation im Kinder-OP Armin und Gordons Version.
Ich freue mich wirklich drauf, dass wir da hinfahren und dass wir dann die Dachlandschaft komplettieren. In Deutschland haben wir schon Auftritte machen dürfen. Wir waren auch schon beim Katz in Zürich in der Schweiz letztes Jahr und jetzt sind wir auch endlich in Österreich. Wir haben übrigens schon zweimal unsere Teilnahme abgesagt, das heißt, wir mussten dieses Jahr hinfahren.
Wir wollten es aber auch, wir haben ja mal schweren Herzens abgesagt, aber die sind halt immer sehr dicht an den DGRI-Kongressen. Und wir sind halt auch nur Menschen, vor allem sind wir Arbeitnehmer mit Verträgen und werden halt einfach nicht einfach ständig freigestellt, weil unsere Arbeitgeber sich nur so mäßig dafür interessieren, was wir hier in unserer Freizeit machen.
Genau. Aber wir freuen uns, in Villach dabei zu sein vom 19. bis 21. November 2026.
Okay, damit sind wir durch mit den Veranstaltungen und ich habe jetzt hier auch nichts mehr auf dem Zettel, nichts mehr zu sagen.
Die Frage ist, wann geht's mit der nächsten Folge weiter? Und diese Frage können wir leider nicht abschließend beantworten.
Jetzt kommt ja erstmal die Sommerferien und die Sommerpause und erfahrungsgemäß ist es sehr schwierig, hier in dieser Zeit Expertinnen und Experten für Interviews zu gewinnen, weil die halt alle irgendwie immer im Urlaub sind. Und deshalb werden wir jetzt in eine kleine Sommerpause rutschen. Und wir sind übrigens auch im Urlaub, ja. Und die nächste Folge wäre im August wieder dran, gemäß unseres 2-Monats-Rhythmus. Das werden wir so nicht umsetzen können, aber wir peilen an, zumindest im August die nächste Folge zu produzieren und sie dann zeitnah auf den Markt zu werfen.
Wir halten euch auf jeden Fall über unsere Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden.
Kleine Erinnerung, Instagram, Kinderanästhesie-Talk und bluesky-talk.bsky.social.
Ja, dann wünschen wir euch an dieser Stelle eine schöne Kieler Woche, wenn ihr im Norden seid. Ein guter Anlass, mal hierher zu kommen. Fischbrötchen zu essen, kostenlose Musik zu hören von großen Acts.
Kostenlose Musik. Ja, also da merkt man, da hört man das Glitzern in deinen Augen.
Ist doch so.
Der Ausdruck kostenlose Musik, da muss ich gerade drüber schmunzeln.
Ist fast so gut wie das TCI-Symposium.
Ja, das ist, ja, richtig, das stimmt.
Ja, ich meine, als ich Kind war, nur keine Anekdote oder keine Geschichte, bin ich immer von der Schule nach Kiel gefahren, um Konzerte zu gucken aus Hamburg. Ja, sind wir hingefahren um 16 Uhr mit dem Zug, haben dann irgendwelche Lieder uns angehört von irgendwelchen Bands, die wir cool fanden und sind abends wieder mit dem letzten Zug zurückgefahren. Das war jedes Jahr fantastisch.
Core Memories offensichtlich, ne?
Das war richtig Anarchie und Rock'n'Roll.
Also, ihr da draußen habt die Chance, diese Erfahrung von Armin nachzuempfinden.
Ja, auf jeden Fall.
Und zu Kieler Woche zu kommen, euch kostenlose Musik reinzuziehen, ein kostenpflichtiges Fischbrötchen sich reinzuziehen und dann wieder zurück mit dem letzten Zug.
Klingt nach einem fantastischen Erlebnis, auf jeden Fall. Ansonsten wünschen wir euch einen wundervollen Sommer.
Wir hören uns dann im Spätsommer wieder, Ende August, Anfang September. Und bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen...